der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Stefan Wenzel, ein Freund und Branchenbegleiter, insbesondere der E-Commerce, ein Tausendsasser, möchte ich sagen. Er ist nicht nur Fachmann, was alles Plattformen, E-Commerce, aber auch Brands angeht, Multi-Beirat, Aufsichtsrat, Speaker, aber wie gesagt, vor allen Dingen ein sehr geschätzter Kollege mit einer klaren Meinung. Und heute wollen wir ganz besonders über die asiatischen Player sprechen. Heute ist für jeden was dabei. Egal ob Manufacturer, also Hersteller, Hersteller-Brand, Plattform, ja auch für die großen Plattformen, E-Commercer, aber auch für FMCGler, werden wir heute Dinge erfahren, von denen wir uns alle was abgucken können oder uns auf jeden Fall warm anziehen können. Herzlich willkommen, Stefan Wenzel.
Moin Erik.
Moin Stefan, schön, dass wir das geschafft haben, obwohl wir ja beide in Hamburg sind seit Jahren. Also ich bin seit 2004 in Hamburg und du seit Geburt.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin zum Studium 92 hier hochgekommen.
Praktisch gestern. Also schön, dass wir das geschafft haben. Vielen Dank jetzt schon mal für deine Zeit. Der Anlass für dieses Gespräch war etwas, was auf der Temu-Seite passiert ist. Was Temu ist und warum wir uns darum kümmern sollten, wirst du uns gleich erzählen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, lieber Stefan, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, super gern. Also Stefan Wenzel, seit fast 25 Jahren im digitalen Handel in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs, habe auf der Marktplatzseite, auf der Händler- und auf der Markenseite Geschäft verantworten dürfen, aufbauen und verantworten und zum Teil auch rumdrehen dürfen. Da war alles an Gesundheitszuständen dabei, was man sich vorstellen kann. 0 Euro Stifte selber mitbringen, bis größer 10 Milliarden Handelsvolumen, ein kunterbunter Mix. Ich betone gern, dass meine grauen Haare echt sind und nicht Spray-Gray.
Ja, nicht so wie bei mir. Das ist nur gefärbt, damit man mich ansatzweise ernst nimmt. Ja, du kennst alle, wie du selbst schon sagst, alle Zustände, nicht nur den Aufbau. Du kennst auch, wenn es mal irgendwie ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Lass uns doch am besten gleich einsteigen. Lass uns dran denken, dass wir später noch einen kurzen Werbeblock für die K5 machen, weil da gibt es dich ja auch nochmal.
Kannst du mich auch, glaube ich.
Vielen Dank, dass du da erwähnst. aber den Werbeblock machen wir gleich so. Temu. Erzähl mir, ich habe gelesen, ich habe da schon einiges gelesen, aber du hast auch neulich was drüber geschrieben. Ich bin fast hinten rüber gefallen. Man sieht es ja schon aus der Konsumentenperspektive, dass da auf einmal sich etwas verändert hat. Bitte führ mich doch mal nochmal ran. Was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, sehr gerne. Es ist in der Tat so, dass gefühlt gerade so die Körperspannung einen Hochpunkt angenommen hat in der Branche, aber eigentlich ist das Thema Consumer to Manufacturer, Temu ist ein Beispiel für dieses Modell, das ist schon ein bisschen älter. Ne? Mhm. Also der Vorläufer, den vielleicht auch viele kennen, ist Shein. Mhm. Vorläufer im Sinne von gegründet 2008, also schon durchaus ein paar Jahre am Markt, haben sich dann da rein entwickelt in dieses Modell. Was haben beide in unterschiedlichen Facetten, sage ich dann noch, aber was haben beide gemeinsam? Sie sind eine Weiterentwicklung des Direct-to-Consumer-Modells. Das kennt man, ne? Klassisches Markenkonstrukt, Hersteller oder Marke bezieht Ware über Lieferanten, über Fabriken und verkauft die sozusagen im eigenen Namen weiter. Consumer to Manufacturer geht noch einen Schritt weiter und nimmt im Grunde die komplette Zwischenkette raus und liefert aus der Fabrik, also vom Herstellungsort, direkt an den Endverbraucher. Mhm. So, und das ist im Endeffekt die Extremversion des Direct-to-Consumer-Modells.
Ja. Für die Jüngeren unter uns, die das noch nicht kennen, vielleicht nochmal die alte Distributionsform noch dargelegt, wie großen Brands entstanden sind. Das war doch ein wahnsinnig, der Manufacturer, also die Hersteller-Brand, hat in der Regel an den Großhandel geschickt. Der hat wiederum an den Einzelhandel verteilt und der Einzelhandel hatte die Chance, das an Endkunden zu verkaufen. Jeder auf eigene Rechnung, mehr oder weniger, mit allen Vor- und Nachteilen, auf jeden Fall mehrstufiges System. Ja. E-Commerce hat dann vor allen Dingen die Zwischenhandelsstufen reduziert auf in der Regel nur eine Stufe, ne? Also in der Regel waren das E-Commerce-Retailer. Da gab es auch noch jede Menge Sonderformen, ne? Omnichannel etc. Aber vor allen Dingen die letzte Stufe war ja dann vor allen Dingen Plattformen. Nicht? Also das, was wir unter Amazon halt deutlich kennen, dass Manufacturer ihre Ware nicht unbedingt an Amazon verkaufen, sondern praktisch Amazon mittelt zwischen dem Endkunden und dem Hersteller. Und wenn die Bestellung reinkommt, dann schicken die Hersteller an den Endkunden und Amazon kriegt mindestens einen Cut oder die Plattform kriegt einen Cut raus. So, die Stufe von, und Direct-to-Consumer ist nochmal eine besondere Variante, ne? Da übernimmt die Herstellerbrand die nicht nur die Herstellung, sondern auch den Vertrieb in der Regel dann über einen Direktvertrieb. Mhm. So, auch ein Klassiker, ne? Lass uns mal ein Beispiel für eine alte D2C-Brand nennen, Vorwerk.
Ich will es einmal vereinfachen. Ne?
Ja, mach mal.
Es gibt letzten Endes traditionell das bekannteste Geschäft, das nennt man Wholesale-Geschäft. Das ist in der Tat, was du beschrieben hast. Da gibt es eine Marke, die lässt sich Sachen produzieren von Fabriken. Aber diese Marke geht zu einem Händler und verkauft dem Händler in diesem Wholesale-Modell große Mengen. Und der Händler geht dann los und verkauft diese an den Endverbraucher. Früher nur über Stationärgeschäft, irgendwann dann auch über Mischform. So, dann kam Direct-to-Consumer, dann ist also die Marke jetzt nicht über den Händler an den Endverbraucher gegangen, sondern direkt. Und das auch über verschiedene Medien oder Kanäle. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt wird nicht nur im Grunde sogar der Händler ausgespart, sondern eigentlich, wenn man so will, auch ein Stück weit die Marke und alles, was davor passiert ist.
Ah, guter Punkt. Das heißt, wir haben es gar nicht mit richtigen Herstellerbrands zu tun, wie es im D2C typisch ist, sondern wir haben es mit reinen Herstellern zu tun, die sich die Mühe machen, noch eine Marke zu sein. Was ja insbesondere fürs Nachkaufverhalten, also für die Marge, als auch fürs Nachkaufverhalten vermutlich auch eine gewisse Herausforderung ist.
Du schneidest auch alle Vorstufen zu dem, was die Marke bisher sozusagen in Anspruch genommen hat. Diese ganzen Vorstufen, auf die Marke ja auch ihrerseits bereits eine Marge hatte, die fallen auch alle weg. Das heißt, du gehst, deswegen muss man immer sozusagen, ist die Semantik da wichtig. Wenn wir von Hersteller sprechen, dann meinen wir in dem Kontext wirklich die Fabrik. Genau. Und jetzt verkauft die Fabrik an den Endverbraucher.
So, und jetzt, das ist gut, dass du das klar hergestellt hast, weil wir ganz oft, also gerade auch in diesem Podcast, sprechen wir viel über die Überlegenheit von D2C-Modellen zu anderen, eher klassischen Modellen. Aber D2C, hast du ja auch gerade gesagt, hat immer nochmal die ganzen Vor- und Nachteile einer Marke. Ja. Also das aus der Kundensicht sicherlich die Wiedererkennung und damit die Retention-Fähigkeit. Aber natürlich, eine Marke heißt auch Marge. Und lasst mich raten, der Margenpool wird in diesem Modell vermutlich nicht größer in Summe.
Ja, was spannend ist, dass Player wie Temu zum Beispiel den Fabriken auferlegen, dass sie zum Wholesale-Preis jetzt aber an den Endverbraucher verkaufen. Das heißt, von der Margenstruktur her ist es für die Fabrik dasselbe im Grunde wie vorher.
Ja.
Ja. Der Unterschied ist, dass jetzt der Endverbraucher auf einmal Zugang zu diesen Preisniveaus bekommt, die vorher in diesem B2B-Verhältnis nur vorhanden waren.
Ja, verrückt. Und das ist in der Konsumentenwahrnehmung vermutlich ein großer Preissprung nach unten. Mit allen Konsequenzen werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Jetzt haben wir, finde ich super, wir haben jetzt praktisch die Erklärbär-Seite. Vielen Dank. Für welchen Modellen hatten wir es in der Vergangenheit zu tun? Womit haben wir es jetzt hier zu tun? Jetzt lass uns kurz, jetzt kommt der Relevanzteil. Ja. Warum sollte ich mich mit Temu auseinandersetzen? Sag doch nochmal kurz, soweit du kannst, Zahlen, Daten, Fakten, wie relevant Temu schon heute ist, insbesondere bei uns in Westeuropa.
Ja. Also im Grunde hat man immer so Shein und Temu, die beiden, das sind so die bekanntesten Protagonisten, über die man gerade spricht. Shein darf man auch nicht unterschätzen, im Gegenteil, von der Umsatztrajektorie eigentlich noch beeindruckender, was Volumen angeht. Das ist ja mit Fashion gestartet und mittlerweile schon H&M lang überholt und kratzen jetzt schon am Tempel von einem Inditex. Also so,
Player, die praktisch in ihrem eigenen, die Private Label Hersteller, das sind die Zaras, also Inditex, die Zaras und Massimo Duttis dieser Welt.
Inditex ist die absolute Nummer eins, der Primus, und die machen in der Inditex-Gruppe irgendwie größer 30 Milliarden Topline, und da ist jetzt Shein mutmaßlich
schon dran.
Mindestens dran, vielleicht sogar schon drüber. H&M 20 Milliarden, die wurden also schon abgehängt. Das ist also sozusagen mal die Flugbahn von dem Shein. Die sind aber schon länger am Markt, wie eben gesagt. Temu ist in Europa erst im April 2023 gestartet. Es gibt auch jetzt keine verlässlichen Umsatzzahlen aber man kann davon ausgehen, dass die insgesamt auch schon auf so einer Flugbahn von ein paar Milliarden unter anderem in Deutschland schon sind. So.
Krass.
Und das heißt, dass die von der Wachstumsdynamik her nochmal deutlich aggressiver unterwegs sind als ein Shein und sind vor allen Dingen von vornherein auch Multicategory gestartet. Das heißt, die machen nicht wie Shein ursprünglich nur Mode. Shein hat sich jetzt auch im Zugzwang verbreitert in den Kategorien. Aber Temu ist im Grunde ein kleines, also von der Kategoriestruktur her ein kleines Amazon, und beliefert direkt ab der Fabrik.
Mit Playern asiatischer Herkunft, also insbesondere chinesischer Herkunft, ist ja manchmal nicht immer ganz trivial, verlässliche Zahlen zu kriegen. Wie gut ist da die Datenbasis, auf die wir zurückgreifen können, gerade für die europäischen Zahlen?
Ja, also Shein ist mutmaßlich ja in der Vorbereitung eines Börsengangs. Ab dann, würde ich sagen, wird es ein bisschen solider. Bis dahin sind es kolportierte Dinge, durchgestochen oder nicht, von außen analysiert oder nicht. Also da, die muss man, alle Zahlen muss man, glaube ich, mit viel Salz noch genießen. Und man findet auch relativ schnell auch ziemlich widersprüchliche Angaben. Ne? Deswegen, glaube ich, muss man über einen dicken Daumen dann immer drauf gucken. Aber wir reden halt über signifikante Milliardenumsätze in kürzester Zeit. Und mit Blick auf Werbung, natürlich mit einem Spielbuch und einem Werbespend, was in der Form, glaube ich, auch lange nicht mehr gesehen wurde.
Genau, und das ist eine super Überleitung über praktisch die Markteintrittsstrategien, die sie sich zurechtgelegt haben, also jetzt gerade bei Temu. Die machen das ja nicht leise und mit einer reinen Inbound-Pull-Strategie, sondern die pushen ja ganz stark in den Markt, also im Wesentlichen auch mit sozialen Medien. Da hast du auch ein paar ganz interessante Zahlen rausgefunden. Erzähl uns doch mal, insbesondere was auch nochmal die Relevanz von Temu jetzt gerade als Marketing-Spender angeht. Und wie du gerade schon gesagt hast, die laufen sich ja gerade erst warm.
Ne? Ja, also die haben in Deutschland, das muss man sich mal überlegen, haben es in den paar Monaten geschafft, dass sie mittlerweile zur Nummer 4 im deutschen E-Commerce sich emporgearbeitet haben. Ne? Also nach Amazon, eBay und Otto sind sie jetzt der viertgrößte Marktplatz in Deutschland. Das finde ich schon mal bemerkenswert, nur um mal den Impact zu beschreiben. Ne? Sind die meist runtergeladenste App, also noch mehr als ChatGPT oder WhatsApp in Deutschland. Auch ziemlich verrückt.
Auch das kann man gut erkennen, ne?
Also Ja. Also
das ist eine relativ verlässliche Information.
Und das liegt natürlich daran, dass sie global geschätzt 2 bis 3 Milliarden Werbespendings haben, ausgeben. Ne? Letztes Jahr wurde, also ist alles Schätzung in der Goldman Sachs schätzt, dass sie alleine letztes Jahr knapp 1,2 Milliarden Dollar nur für Werbung in der Meta-Gruppe ausgegeben haben. Auch nicht unbeeindruckend. Das sind so Steigerungsquoten größer 1000%, in denen die gerade das Marketing-Invest hochfahren und fokussieren sich dabei mit fast 80% auf Social. Und dann sind so 10-15% sind Display-Werbung. Was man ja sieht, wenn man einfach durchs Netz wandert, ist es ja schwer, Temu-Werbung nicht zu sehen. Ne?
Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Also gerade Social spricht ja für eine Upper-Funnel-Maßnahme, dass sie sich sehr stark auf Bedarfsweckung konzentrieren. Sie machen aber, das habe ich jetzt an mehreren Punkten auch gesehen, sie machen auch eine relativ intelligente, also nicht nur relativ, eine ganz bestimmt sehr intelligente Strategie im Lower-Funnel, dass sie gerade zum Beispiel Shopping-Ergebnisse dominieren. Ich habe das nicht alles abschließend betrachtet, ne? Aber in vielen Warengruppen Shopping-Ergebnisse dominieren und dann praktisch in dem Moment, wo du den ersten Klick auf die Zielseite machst, dich zum App-Download praktisch fast zwingen. Also es gibt Möglichkeiten, an der App vorbeizukommen, aber im Wesentlichen musst du da schon sehr findig sein. Was natürlich wieder die App-Download-Zahlen treibt und natürlich auch ein bisschen den Such-Real Estate insofern kapert, als sie natürlich super preisaggressiv und auch super werbeoffensiv Warengruppen besetzen, die früher praktisch nur unseren dann fast verschlafenen mitteleuropäischen E-Commercern vorbehalten war.
Absolut, das siehst du natürlich auch in den Downloadzahlen der App. Ne? Die haben irgendwie, im September habe ich hier einen Datenpunkt, gab es über 80 Millionen aktive App-Nutzer. Ne? Und das ist und die kommen vom Vorjahr 4,6 Millionen. Das heißt, ein exponentielles, eine Adaption sozusagen ihrer App-Nutzung. Und wenn du dir das Spielbuch im Social anschaust, dann haben sie halt eine geschickte Kombination aus genau diesem Lower- und dem Upper-Funnel. Und beim Upper-Funnel sind sie halt auch smart unterwegs, weil sie neben allem Paid-Marketing natürlich auch sehr viel auf Organic setzen. Insofern, als dass sie die Hashtags, insbesondere auf TikTok, aber nicht nur, halt das Spiel so perfektioniert haben, dass sie die Reichweite absolut dominieren. Also die outperformen alle Marken, die wir jetzt hier aufzählen könnten, von denen wir dachten, die machen irgendwie auf TikTok einen guten Job. Mhm. Die heißesten Top-Brands werden komplett irgendwie zum Zwerg gegen diese Reichweiten. Hashtag Temu, Hashtag Shein oder Shein Hall. Das sind organische Reichweiten, die dazu führen, dass die Influencer, mit denen die in tausender Paketen zusammenarbeiten, die kriegen sozusagen über diese Hashtags ihren Traffic, also profitieren von der Nutzung des Hashtags, kriegen zeitgleich eine Provision auf Neukunden, was ganz spannend ist. Nicht auf Umsatz, sondern auf Neukunden.
Was schon mal sehr, sehr schlau ist auf Neukunden und ganz nebenbei auch in ihrer CPO oder in ihrer Kurbetrachtung ist natürlich auch ein ganz anderes Spiel, ob du nur an der Transaktion irgendwie oder nur am Neukunden provisioniert wirst. In dem Fall verdienen sie ja im Grunde auch oder haben sie auch das wirtschaftliche Ziel der App-Install-Basis. Ne?
Genau.
Und das ist natürlich auch, das ist Real Estate, der, wenn er aktiv gefüttert wird, super wertvoll ist, weil wir ja alle wissen, je eine aktive App führt dazu, dass du zur Destination-Site wirst. Das heißt, für die Folge suchen, wirst du nicht über generische Keywords, extrem teuer oder weniger teure Brand-Keywords gefunden, sondern du gehst als Endkonsument sofort auf deine App und kommst an der am Plattformzoll der Googles und Metas dieser Welt ein bisschen besser vorbei, als wenn du diese App nicht so auf so einer riesen Install
hast. Ja, und wir reden ja immer sozusagen in der Theorie von dem Ziel der Marketingkosten degressiven Wiederbestellung. Ja?
Ja. So. Von dem schönen Traum.
So, ja. Und das ist natürlich in dem Augenblick, ist das erstmal zumindest ein guter Beitrag geleistet, dass selbst wenn man sozusagen über den gleichen Influencer den User wieder zugeführt hat, wird es zumindest nicht nochmal verprovisioniert. Ja. Das heißt, ne, das ist sozusagen im Belohnungsmodell ist das schon berücksichtigt.
Und liebe CFOs oder CFO-AnwärterInnen, das mit den Marketingkosten-Degressionsmodellen, viele der Älteren unter uns kennen das noch aus den Offline-Medien. Viele, der in der Versteigerungsökonomie groß geworden sind, die wissen natürlich, dass Wachstum eher mit einer deutlich, teilweise sogar exponentiellen Kostenzunahme zu tun hat. Das ist die Versteigerung bei stabilen Conversion-Raten führt dazu, dass Marketingkosten eher progressiv oder exponentiell ansteigen können. Deshalb ist das ein total wichtiger Faktum, weil du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, Stefan, das kann man ja hier mal sagen. So diese klassischen Einwände der Incumbents, der alten Marktführer, wenn ein neues System am Horizont auftaucht, weil immer, ja, das ist, kann ja nicht nachhaltig sein, die verlieren ja nur Geld. Ne? Das wurde über eBay gesagt, das wurde über Amazon gesagt, das wurde über Zalando gesagt und das wurde über About You gesagt, regelmäßig. Und nach wenigen Jahren, in manchen Fällen jetzt sogar Monaten, musste man eingestehen, dass diese Marktanteile zwar erkauft wurden, aber dann auch in nachhaltige, teilweise nachhaltige, positive, also ergebnispositive Marktanteile gewandelt werden konnten. Ist das hier auch so? Also können wir davon ausgehen, dass Sie jetzt nicht nur einmal für Ihren, weil das wäre jetzt so ein klassischer Einwand eines Incumbents, sagen, ja, die pimpen den Markt jetzt, um ihren Börsengang gut darzustellen, aber das halten die gar nicht lange durch und in 2 Jahren ist für mich alles wieder so wie früher.
Also ich kann natürlich nachvollziehen, dass man unter der Überschrift Hoffnung so ein paar Bullet Points aufzählt und einer wird natürlich sein, das ist hyped up und das, ich will auch gar nicht sagen, dass das alles nicht stimmt, das kann ja stimmen, aber es ist zumindest, sollte man sich mit dem Szenario beschäftigen, dass es vielleicht nicht so ist. Aber, also klar, es könnte es hyped up sein. Und natürlich ist eine Sollbruchstelle, ob diese Wiederkaufsquoten tatsächlich zu dieser, ich sag mal, Effizienz, ob das wirklich sich einstellt, ne? Mhm. Denn es gibt das Phänomen der Bad Buyer Experience, ne? BBE als Metrik. Und natürlich ist es auch so, selbst wenn ich zum Wholesale-Preis jetzt meine Kopfhörer einkaufen kann, oder was auch immer es ist, wenn die Produkterfahrung, die Kauferfahrung so miserabel ist, wie das ja auch hier und da behauptet wird, dann funktioniert das der beste Preis auf Dauer natürlich auch nicht. Mhm. Also ein Wish ist ein anderes Modell, aber ist ja unter anderem auch daran gescheitert, dass diese Käufererfahrung nachhaltig so schlecht war, dass die Kunden einfach abgewandert sind. So, dann kommst du aus dem Akquisespiel nicht raus. Das wird wahrscheinlich dann auch so einem Modell irgendwann die Lust nehmen, auch wenn die gut durchfinanziert sind. Ich meine, nur mal vielleicht noch einen Satz, zu wem gehört Temu? Gehört zu PDD, ne? Also die Mutter sozusagen oder die Firma hinter Pinduoduo. Die haben irgendwie eine Marktkapitalisierung von 140 Milliarden, glaube ich. Also da ist noch ein bisschen Wind im Segel. Aber das könnte das Spiel natürlich endlich machen. Wenn die Wiederkaufsquoten nicht kommen, weil die Erfahrung schlecht ist, zum Beispiel, dann ist auch das Modell natürlich, wie jedes andere, was auf Unit Economics aufsetzt, kriegt auch das Modell Stress. Aber das wird man erst nochmal sehen müssen. Bisher sieht das nämlich nicht so aus. Es gibt ja Daten, wie sich jetzt auch das Thema tägliche zu monatlichen Nutzern entwickelt. Da sieht man positive Entwicklungen. Also das heißt, die Leute kommen wieder, ne? Die täglichen Nutzerquoten an den monatlichen, die steigen. Man sieht bemerkenswerte Warenkörbe. Also wenn die Zahlen stimmen, ja, die man liest, dann sind die gar nicht weit weg von einem Zalando und einem About You, was den durchschnittlichen Warenkorb angeht. Aber natürlich nur ein Zehntel vom durchschnittlichen Verkaufspreis. Das heißt, die schaffen es über ihre User Experience, über ihre In-App-Aktivitäten, die Gamification, können wir auch noch darüber sprechen, ne? Ja. Die schaffen es, diese Warenkörbe auf ein Niveau zu bekommen, was den westlichen Plattformen jetzt nicht ganz fern ist. Ja. Und dann macht's natürlich, kann es Spaß machen.
Und die Warenkörbe sind ja nicht 1:1 Marktanteile, ne? Die sind deutlich günstiger, die haben ganz andere Retourenquoten. Ich glaube, also die Retoure dort ist ja relativ herausfordernd, habe ich mir.
Bis nicht existent.
Ja, aber das heißt, dass vermutlich jeder Euro, der, wenn das nicht rein inkrementelles Spending ist, ne, aber dass auch viele der Euros, die jetzt dorthin gehen, mehrere Euros sind, die dem klassischen, also klassisch sage ich schon, aber den Incumbents bisher dann einfach fehlen wird. Zur Nachhaltigkeit muss man ja auch sagen, ich finde das ein gutes Beispiel, dass Wish ja zum Beispiel auch irgendwie sehr früh, also verhältnismäßig früh gescheitert ist, auch stark angetreten oder zumindest haben wir uns alle mal die Augen gerieben, die Social Media geflutet haben, aber vielleicht sind das einfach Evolutionsstufen, in dem jedes Mal ein Schwachpunkt irgendwie rausgenommen wird.
Ja, man muss sagen, also ein wesentlicher Unterschied zu Wish war eine Idee von schlauen Amis sozusagen, im Grunde, ich sage jetzt mal, eine kuratierte Form von AliExpress an den Markt zu bringen. Da gab es ja keine echte Beziehung zu den Fabriken. Das ist ja hier zumindest in der aktuellen Phase nochmal anders. Und Shein ist noch extremer als ein Temu. Temu hat als Marktplatz von vornherein begonnen. Und Shein ist ja sozusagen da nochmal in einer vertikalartigen Konstruktion unterwegs, wo die Fabriken direkt ja auch am ERP-System von Shein angedockt sind. Das heißt, eine ganz andere Integration in diese Supply Chain, als ein Wish das jemals gekonnt hat. Sicherlich ein wesentlicher Unterschied und damit auch eine andere Einflussnahme. Aber unterm Strich haben die alle das gleiche Problem. Jedes Modell wird das Problem haben, wenn die Kundenerfahrung zu schlecht ist, werden die Unit Economics auf Dauer nicht fliegen. Dann kann man trotzdem Marktanteile weiter kaufen, primär über immer wieder neue Akquisitionen. Ich glaube, dennoch würde das Endlichkeit bedeuten. Aber die Wette ist, also das ist ja noch nicht gesagt, ne?
Hättest du es, also jetzt würde man sagen, dann ist doch das offensichtliche Problem, die Kundenzufriedenheit auf ein akzeptables Niveau zu bringen, mit den 110 Milliarden Kapitalisierung. Und der erste Schritt, also die Go-to-Market-Strategie, die scheint ja schon mal sehr, sehr gut aufzugehen. Zudem trifft sie uns, also ich sag mal uns Mitteleuropäer oder Westeuropäer, gerade auch zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt nicht gerade von Innovationsgeschwindigkeit und Investitionslust irgendwie überbordend ausschöpfen könnten. Ja? Weil E-Commerce ist ja insbesondere nach Corona, war ja ehrlich gesagt auch schon vor Corona kein Zuckerschlecken. Wir sind alle so ein bisschen unter dem Plattformdruck, sagen wir mal, ich will nicht sagen ausgeblutet, aber zumindest haben wir Federn gelassen. Und jetzt sagen ja auch die meisten Experten, dass auch die Plattformen sich ganz, ganz warm anziehen müssen. Also ist das nicht, sagen wir mal, könnte man nicht erwarten, dass das Problem der Customer Experience in den Griff zu kriegen ist?
Absolut. Ich warne dringend davor, dass man darauf setzt, dass das implodiert oder ähnliches. Da warne ich dringend vor. Ich würde mich tatsächlich in so ein paranoides Szenario gedanklich eher bewegen und sagen, geh mal davon aus, dass die Regulatorik irgendwie das nicht in den Griff bekommt oder zu spät sein wird. Geh mal davon aus, dass die Bad Buyer Experience ausreichend vermieden bekommen, dass die Qualität auch im Zweifel auf die Zielmärkte nochmal anpassen. By the way, Temu fängt im März an, amerikanische Hersteller bzw. Händler dann wahrscheinlich auf die Plattform zu nehmen, damit die Logistik schneller wird und nicht aus China mit dem Flugzeug kommen muss. Das wird in Europa auch so sein. Das heißt, auch da wird es qualitativ sicherlich auch nochmal einen Schritt in unsere westlichen Standards hineingeben. Und da würde ich mal von ausgehen, dass die das alle hinbekommen. Und selbst wenn das bedeutet, dass die 30% teurer werden, wenn ein Abendkleid $6 kostet, dann sind 30% höherer VK, bedeuten immer noch, dass sie wahrscheinlich immer noch mehr als die Hälfte von einem billigen Kleid auf Amazon entfernt sind. Ja. So, und das in einer Zeit, wo Preissensitivität bei den meisten Demografien ja hochrelevant ist in Zeiten von Inflation, Krise und schlechter Stimmung. Also da kommt alles zusammen.
Und außerdem hat uns ja auch schon die Erfahrung mit dem ersten Herausforderer der Plattformen schon gezeigt, dass es langt, wenn jemand vielleicht nur 10% am Gesamtabsatz an Marktanteil hat, der bei dem Preispunkt deutlich runtersetzt, dass die Preisbereitschaft für die verbleibenden 90% sich mit runterziehen lässt.
Ja, so. Ja.
Also das heißt, absolut, auch selbst, ne, du kannst stolz sagen, ich verkaufe nicht über eine Plattform, ich halte mein UVP draußen, aber wenn die Konsumentengewohnheit irgendwie sagt, dass ein Abendkleid 6 Dollar kostet, was mein Gefühl sagt mir, noch weit von dem, was heute an Preisbereitschaft da ist, dann zieht das den ganzen Markt runter. Ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich mit dir über Gamification sprechen soll oder ob ich nicht erstmal verstehen möchte, welche Verticals eigentlich am meisten betroffen sind. Lass uns, auch wenn es, lass uns später über Gamification sprechen, aber über welche Verticals sind da am ehesten bedroht?
Also einmal bevor wir auf die Kategorien kommen und die Verticals, nochmal ein Satz zur Demografie. Auch da gibt's neue Datenpunkte. Mhm. Bisher hieß es, dass es ausschließlich die Schwerpunkte in der Generation Z und bei jungen Familien hat. Das ist bei Schienen anscheinend auch immer noch der Fall. Junge Familien und Generation Z, weil Kombination aus kleinem Budget und aber trotzdem einem Modeanspruch. Das war ja Sheins Nucleus Fashion. Mhm. Bei Temu ist es interessanterweise anders. Laut Bloomberg ist es so, dass da vor allen Dingen die Boomer und die Generation X, also mit Wohlwollen wir beide, komplett ins Beuteschema fallen und sich genau diese Demografien bei Temu sehr gerne tummeln. Und das ist natürlich interessant jetzt für alle, die eigene Plattform oder Handelsmodelle betreiben, ne, weil wir jetzt auf einmal mit Shein die jungen Demografien besetzt sehen und jetzt mit Temu aber auch die mittleren beziehungsweise leicht älteren Demografien. Und da vor allen Dingen eine Preislage, eine Demografie und eine Preislage belegt wird. Das ist schon mal das eine, der eine Vektor. Mhm. So, und jetzt kannst du in die Kategorien reinschauen und dann siehst du
das. Okay, also schon, jetzt verstehe ich's. Also ich habe es davor schon verstanden, das ist eigentlich im Grunde jetzt das Regelwerk, was du anwendest, wenn du auf die Verticals anguckst. Ne?
Genau.
Du sagst also, okay, wir müssen eigentlich anders denken. Ergibt ja total Sinn, das ist kein Warengruppenproblem, sondern das ist ein Zielgruppenproblem.
Genau.
Ich habe noch nicht verstanden, warum wir, also was hast du, X und Boomer?
Ja.
Was bist du für ein Jahrgang? Du bist ein Boomer.
Ich bin Generation X.
Okay, was bist du für ein Jahrgang?
72.
Okay, du hier bist jünger als ich.
Ist das so?
Ja, ein Jahr.
Ja, also wie gut, dass wir hier nur eine Audiospur haben. Das ist ein Spektakel.
Nein, das war total frech von mir. Ich wusste, dass du jünger bist, weil du so sehr auf deine grauen Haare abgestellt hast. Okay, also warum trifft uns das? Warum sind wir da besonders affin? Nur wenn wir nicht kaufkräftig sind? Weil du bist ja sehr kaufkräftig. Schade, dass wir das nicht sehen, aber du bist ja gut gekleidet.
Nein, was ich sagen wollte, ist, dass die Demografie, die bei Temu gerade sehr gern einkauft, das sind vor allen Dingen Babyboomer und Generation X, weil man ja bisher gesagt hat, dass diese asiatischen Billigmodelle sehr stark von jungen Demografien akzeptiert oder angenommen werden. Dem ist nicht so. Bei Shein ist das so, Temu kaufen auch ältere Demografien. Also sozusagen die Hürde ist nicht irgendwie, liegt nicht am Alter, sondern
allein ich will es noch nicht glauben, weil es sich mit meinem meiner Erwartung irgendwie nicht deckt.
Ja, aber du bist vielleicht jetzt auch nicht ganz archetypisch für den Durchschnitt dieser Demografien, aber wenn du dir anschaust, was da für Preispunkte über viele Kategorien hinweg angeboten werden, ist schon, also ne, dann haben die mehr Budget und haben mehr Zeit und sind ein bisschen gesetzter im Leben und kriegen auf einmal Zugang zu wirklich unzähligen Dingen, die man nicht braucht, aber gerne kauft.
Weil ich mir jetzt einen Rasenmäher-Roboter für 250 Euro kaufe.
Nee, weil du dir jetzt einen Rasenmäher-Roboter wahrscheinlich für 39 Dollar oder Euro kaufen kannst und weil du dir dann zu dir noch die Kopfhörer gönnst, die aussehen wie Apple, aber nur 19 Euro kosten. Das ist...
Okay, das verstehe ich.
Ja. Ja,
wenn du es mir so erklärst, dann verstehe ich es. Alles klar. Vielen Dank. So, aber schon, ich habe dich aus dem Konzept gebracht. Du hast mir erstmal schön die Spielregeln gesagt, wie wir jetzt auf Verticals gucken. Wir gucken über Demografien, also über Alter, Und auch Preisbereitschaft.
Genau. Das heißt, unteres Preissegment über im Grunde jetzt drei wesentliche Generationen oder Demografieblöcke. Mhm. Und jetzt kannst du in den Kategorien, und da empfehle ich jedem einfach mal die Temu-App mal aufzumachen, dann guckst du hier oben den Hauptreiter an und dann wirst du von links nach rechts durchblättern und A feststellen, da ist aber lang zu blättern. Mhm. Und damit B feststellen, dass fast keine Kategorie jetzt von diesem Konstrukt ausgenommen ist.
Ja.
So, das ist also von Elektronik über Mode, über Home and Living, also Wohnaccessoires, jetzt noch keine Einbauschränke bislang, aber alles, was im Grunde versand- und logistikfähig ist, ist Tierzubehör, you name it, es ist auf Temu und immer mehr auch auf Shein verfügbar. Die haben die beiden haben unterschiedliche Schwerpunkte. Temu hat stärker mit Hardwaren angefangen und deswegen da einen größeren Anteil. Bei Shein ist es in Bekleidung eher der Fall. Aber ich würde bei keiner Kategorie, ich würde die Frage stellen, ist es logistikfähig und wird es in Asien produziert? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist es dabei.
Krass. Also das heißt, ich habe gerade vor meinem geistigen Auge so eine Art dreidimensionalen Datenwürfel aufgemacht. Das heißt, überall, insbesondere dort, wo Preisbereitschaft, also im Niedrigpreissegment, Versandfähigkeit, aber auch noch in der alten Welt auskömmliche Marge vorhanden war, dort wird vermutlich als erstes die Luft in rauen Mengen rausgelassen.
Ja.
Also selbst so als Beispiel, also in ein, wie heißen diese Billigtextil? Tick, gibt's die noch? Tick? Tick, die heißen wie, also jetzt nicht TikTok, die Tick, ne? Das Beispiel, so ein Billigtextilit. Früher gehörten die mal zu Tengelmann, glaube ich. Das ist doch so ein Segment, ne? Das wird in Asien produziert. Die haben in Riesenvolumen und trotzdem noch, glaube ich, eine ganz okaye Rohertragssituation.
Ja, das Dramatische, Erik, ist, sag mir, was nicht in Asien produziert wird. Das ist ja, wir denken immer, wir sitzen hier auf einem hohen Qualitätsross, gehen mal durch deine Wohnung und das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja im Grunde sehr viel Wegezoll erhoben für etwas, was aus den Fabriken kommt, die jetzt nicht alle, aber zum Teil jetzt direkt angedockt werden. Mhm. Und China ist halt eben nicht nur imstande, Einwegzeug zu basteln, sondern die haben ja auch, was Funktionskleidung angeht, im Sportbereich, was Schuhe angeht.
Haben wir auch gelernt. Also bis zu den Autos, ne? Also,
ja. Jetzt dann auch Autos, ne? Build Your Own Dreams hat jetzt, glaube ich, Tesla überholt. Also, da ist Zugang sozusagen zu fast allen Kategorien und auch Qualitätslevels ist grundsätzlich möglich. Und es muss auch nicht in China enden. Theoretisch könnte jedes Land, in dem wir gerne sourcen, könnte ja mit ähnlichen Konzepten auch sich mit den Konsumenten verbinden.
Ne? Ja, stimmt. Und auch unser Brand Made in Germany hat ja auch eine ganz andere Historie. Also es war ja damals auch kein Qualitätssieger. Das war ja eine Warnung.
Die Engländer wollten warnen vor deutschem Schrott.
Genau, deshalb. Und gut, damals haben wir ungefähr 120 Jahre gebraucht und zwei Weltkriege. Und die und das wird jetzt deutlich schneller gehen. Also war übrigens in Japan genauso, ne? Japan, Made in Japan, war damals auch eher, also und heute ist Toyota ein Qualitätsführer. Ja. Also schon lange. Okay, also das, ich habe mein Gefühl, wenn ich jetzt wetten müsste, die sind gekommen, um zu bleiben. Wie würdest du wetten, wenn du jetzt wetten müsstest?
Ich bin so ein bisschen oben auf dem Zaun. Also ich glaube, die sind zumindest jetzt mal mit einer großen Welle hier reingeschlagen, die in jedem Fall Spuren hinterlässt. Insbesondere bei denen, die gerade im Preissegment unterwegs sind. Also jeder, der glaubt, Preisführer zu sein, in welcher Kategorie auch immer, da würde ich die Körperspannung erhöhen. Alle anderen merken es an ihren Werbekosten, denn mit den Werbespending sind wir erstmal, also die verändern einfach auch schlichtweg die Einkaufspreise.
Das sieht man ja schon,
ja. Also man merkt es auch an solchen Stellen. Und ob das bleibt, ich würde sagen, ich habe Restskepsis, aber ich würde es in jedem Fall ernst nehmen. Und vielleicht noch ein Satz über Gamification, ich weiß nicht, ob du nochmal drauf eingehen willst, aber ich würde zumindest nochmal einen Satz dazu sagen, denn das, was da innerhalb der App passiert, da lohnt sich's auch für westliche E-Commercer mal hinzugucken, denn da wird vielleicht auch das eine oder andere aus der neurowissenschaftlichen Trickkiste bedient. Und da könnte man von Psycho-Black-Hat-Methoden sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch da ein neues Paradigma vielleicht an der Tür klopft. Und das heißt nämlich User-Engagement statt elender Conversion-Optimierung.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich wollte, aber ich finde, man merkt, dass du auch selbst ein erfahrener Podcast-Host und Moderator bist. Ich wollte sie überleiten in zwei Fragestellungen. A, was können wir uns von denen abgucken? Mhm. Und B, was können wir gegen die tun, wenn wir das wollten? Ich glaube, selten hat so irgendwie der Spruch, die Plattform ist am Brennen, irgendwie eine Bedeutung gekriegt. Und in dem Fall nicht nur die Plattform. Ja. Die an der Stelle vielleicht nochmal kurz der Werbeblock für den wirklich sehr, sehr schönen Podcast, den du zusammen mit dem auch sehr geschätzten Rupert Bodmeier machst, heißt Zwei mit Schuss. Ich kann jedem, egal ob er jetzt E-Commerce-Fanatikerin ist oder nicht, nur empfehlen, bei euch mal reinzuhören. Einfach googeln oder auf Spotify gehen. Stefan Wenzel, Rupert Bodmeier, Zwei mit Schuss.
Vielen Dank.
Kommt sofort.
So, kann ich auch empfehlen.
Ja, sehr gut. Werbung Ende. So, das muss man immer sagen, sonst kriegt man Ärger. Ja. So, wir kriegen es dafür. So, die lass uns gucken, was können wir von denen abgucken? Ja. Gamification, User Engagement statt Conversion Optimierung. Würdest du sagen, dass Conversion Optimierung, ich fand das ein guter Punkt, ob das Black Hat Neuro ist, ist das nicht im Grunde immer so, dass wenn Psychologie, also wenn Verhaltensökonomie und Psychologie aufeinander trifft aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, dass das immer ein bisschen Black Hat ist?
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist fast eine philosophische Diskussion. Aber was Temu in der App macht, das hat jetzt tatsächlich eine wie nennt man das denn, so eine Neuro-Emotionsagentur in Köln, die haben sich das angeschaut und gemessen. Mhm. Es ist so, dass die Überforderung, die man da sieht, wenn man die App aufmacht, das ist wahrscheinlich Konzept. Das ist
alles, ne? FOMO, genau. Ding, alles was...
Und es führt dazu, dass du bist so beschäftigt, das Hirn ist so beschäftigt, das zu verarbeiten, dass die kritischen Gedanken oder Einstellungen, die du hattest, tatsächlich in den Hintergrund geraten, weil du einfach im Stress bist, im Nutzungsstress. Mhm. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist vielleicht einfach passiert, vielleicht ist es aber auch Konzept. Und was halt gemacht wird über diese Gamification, dass du halt irgendwelche Glücksräder drehst oder Fische fütterst und kriegst dafür Geschenke, Punkte oder Rabatte. Das führt dazu, dass du relativ schnell mit Dopamin anfängst zu hantieren, ne, dein Körper, ne, Glücksräder. So, und das steigert subliminal ohne Wahrnehmung sozusagen deine Kaufbereitschaft. Und deswegen sind die Warenkörbe mutmaßlich auch höher, als das rational eigentlich passieren dürfte. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, ne, Black Hat UX ist irgendwie das Ding, aber ich finde die Frage, was mache ich eigentlich mit meinen Usern 365 Tage im Jahr, wenn sie nur im Schnitt dreimal pro Jahr einkaufen, was mache ich eigentlich die restlichen 300x Tage, was mache ich mit denen eigentlich Wertstiftendes? Ja. Die Frage darf man sich gefallen lassen. Und User Engagement, da haben wir ja typischerweise nichts mit zu tun. Wir sind ja die Logistiker und die Prozessoptimierer und die Excel-Onkels und Tanten.
Du meinst wir Deutschen.
Genau, oder der E-Commerce sogar insgesamt. Also ich meine, das ist schon eine sehr templatige Veranstaltung. Mhm. Und das wäre zumindest mal was, wo ich sage, kann man drauf gucken und überlegen, wie kann ich tatsächlich auch für mich selbst innovieren. Zweites Thema, was ich unterschätzt finde, ein Shein, um da mal drauf zu schauen, denen gelingt es, über eine vernünftige Datenarbeit vorne im Markt zu identifizieren, welcher Artikel gerade im Markt nachgefragt, welche Designs, welche Farben, welche Drucke, was ist draußen gefragt. Und über ihre Supply Chain Anbindung direkt ans ERP schaffen sie es, diese Datensignale, da spielt KI natürlich eine große Rolle, schaffen sie es innerhalb von wenigen Tagen, zum Teil innerhalb von 3 bis 5 Werktagen, in ein Produkt zu übersetzen und in den Markt zu bekommen. Mhm. Mit Kleinstauflagen, um dann schnell zu sein. Und wenn dann das tatsächlich erfolgreich ist, das Design, der Artikel, der Schnitt, dann wird nachproduziert in großen Mengen. Das führt nicht nur dazu, dass man schneller ist und sozusagen eine Nachfrage, die vorhanden ist, schnell bedienen kann. Es führt dazu, dass man ca. 30% weniger Überhänge am Ende hat, was natürlich margenrelevant ist und auch gut für die Umwelt. Das sind Dinge, da würde ich bei aller Aufregung über Arbeitsbedingungen, und die sind alle berechtigt, diese Kritiken, da auf solche Themen würde ich schauen und sagen, guck mal, was wir für eine Ineffizienz, bei aller Liebe zur Effizienz, die wir ja immer haben, aber wie hoch ist noch die Ineffizienz in unseren einzelnen Verticals? Die ist massiv, mit Retourenquoten 30%, 40%, 60%, mit Überhängen 30%, mit Abschriften im Schnitt von über 20%. da würde ich mich mal beschäftigen.
Richtig, das war eine richtig gute Zusammenfassung, was alles, also wo man nicht richtig läuft im D2C, ja, und im E-Commerce in Mitteleuropa. Das war ja aber auch damals, ich meine, du bist ja auch ein echter Fashion-Experte, ich beobachte das ja immer nur aus der Ferne. Das war aber auch damals der Gangster-Move von der Inditex damals, ne? Dass wir eine Zara, die Art, wie sie Kollektion, Sourcing, Nachfrage in Fabriken übertragen, dass sie das einfach besser gemacht haben als die H&M und sowieso besser machen konnten als diejenigen, ja, die noch in Wholesale zu bedienen hatten.
Absolut. Ich meine, das waren die ersten, die auch diese ganzen Produktionszyklen und die Frequenz, in denen Kollektionen in den Markt kommen, dramatischer verkürzt bzw. beschleunigt haben, ne? Mit auf einmal zwei wöchentlichen Kollektionen. Mhm. So, und bei Shein kommen aber jeden Tag 5000 Artikel auf die Plattform. Mhm. Das ist nochmal auch das, das ist sozusagen Inditex auf Steroiden.
Ja, was können wir uns noch so ganz konkret von denen abgucken? Also du hast ja schon ein paar konkrete Sachen gesagt, aber ist das nicht der Weckruf, um wenn ich jetzt praktisch ein Private Label D2C-Brand bin, dass ich sofort in die Kette, wie ich eigentlich von der Nachfragegenerierung bis zum Sourcen und Produzieren die komplette Kette neu denke und darauf anpasse? Weil weißt du, als Plattformen kam, sagen wir mal so offensichtlich, dass die Plattform jetzt irgendwie gekommen ist, um zu bleiben, sagen wir mal so, das war in den späten 2000ern. Ne? Also Zalando ist 2008, 2009 gestartet ungefähr und dann irgendwann ist das Plattformmodell bei Amazon prominenter geworden. Ich weiß nicht genau, wann das war. Lass uns mal 2010 sein. Und jetzt irgendwie 10 Jahre später verkünden immer noch große Fashion- oder sonstige eher einzelhandelsgetriebene Anbieter, Teilnehmer, dass sie jetzt auch zur Plattform werden wollen. Was teilweise ein bisschen witzig klingt, aber anderes Thema. Kann es nicht sein, dass wir jetzt einfach dann 10 Jahre später irgendwie eine D2C-Welt haben, die sagen, Mensch, wär gut, wenn wir unsere Sourcing Marktanteilgewinnungsmethoden eigentlich auf die asiatischen Herausforderungen abgestellt hätten?
Also ich glaube, man muss unbedingt, wie du es gemacht hast, unbedingt unterscheiden zwischen Marken, Herstellern, also Fabriken und Händlern. Mhm. Und jeder wird da mutmaßlich andere Lösungsräume durch diese Temu-Impulse für sich identifizieren können. Mhm. Ich würde in jedem Fall sagen, dass die Antwort auf Temu und Co. nicht sein wird, in diesem Preissegment, in dem die sind, für diese Demografien, in diesen Kategorien, da wird die Antwort nicht sein, da kann ich gegen anstinken auf Dauer.
Ach so, klar. So. Nee, klar. Mit den gleichen Waffen, ja.
So, und deswegen, ne, muss ich raus aus dem Preisspiel und deswegen die einzige Antwort auch raus aus dem Preisspiel ist, sich davon ja positiv abzugrenzen. Mhm. So, und was ist die positive Abgrenzung von jemandem, dem Umwelt egal ist, der sozusagen hier Turbokonsum anheizt, mit Wegwerfartikeln, Retouren werden gar nicht großartig unterstützt, weil man soll das dann wegschmeißen und entsorgen. Mhm. Die Klamotten sind aber zum Teil chemisch so belastet, dass das Sondermüll wäre, da müsstest du sozusagen ins Chemielabor mit, ne? So. Die Abgrenzung dazu kann ja nur am anderen Ende des Wertspektrums sein. Also du musst Wert stiften. Mhm. Du musst dich aus meiner Sicht positiv davon abgrenzen, um nicht in diesen Preis, in diesen Sog nicht reinzukommen, in dem du nicht gewinnen kannst und trotzdem untergehst. Mhm. So, da gibt's ja tausend und eine Möglichkeit, das zu tun. Aber das ist für viele natürlich ein Erdrutsch, weil sie haben auch in China im Grunde eine ähnliche Klamotte auch gesourced. Ja. Und sitzen jetzt da und sind auf einmal vergleichbar sozusagen schlecht, wenn man so will, ja, aber zum 10-fachen Preis.
Ja, genau.
So, und das ist halt keine Proposition.
Ja. In jedem Fall heißt das, dass die Roherträge da unter Druck kommen werden. Ja. Also im Marketing-Game ist es natürlich in jedem Fall herausfordernd, weil selbst wenn du mit einer nachhaltigen Value Proposition rauskommst, auf der akquisitorischen Seite, liegst du halt eine Ebene zu weit hinten. Ne?
Aber da kann man ja auch, ne, wenn man sich diese organischen Social Playbooks anschaut von Shein und Temu, auch da kann man sich ja durchaus mal inspirieren lassen. Ne? Wie kriege ich es eigentlich hin über, jetzt in dem Fall sind es Micro-Influencer, das muss ja nicht die Antwort sein, aber das hat zumindest jetzt mal funktioniert, ne? Dass ich im Grunde über Micro-Influencer und ein Incentive-Modell, eine Provision auf neue Kunden mit Hashtags, die fliegen, ich schicke den Klamotten, da zahlen die nichts für, die kriegen noch so. Also das ist ja jetzt überhaupt keine Raketenwissenschaft.
Überhaupt nicht.
Und trotzdem hat das so einen Impact entfaltet. Da würde man sagen, auch da kann man wahrscheinlich Dinge für sich ableiten, die auch funktionieren und nicht Paid Media nur heißen.
Ja, das ist eine gute Idee. Also nicht nur über versteigerungsgetriebenes Paid Media zu gehen und dann nicht differenziert nach Neukunden und Bestandskunden, also den eh schon da Kunden das gleiche Geld hinterher schmeißt, also vielmehr nicht den Kunden, sondern den Plattformen. Das ist eine, also, aber das Wissen gibt's ja auch schon länger und trotzdem ist der Anwendungsdruck, weil es kann ja kein Verständnisproblem mehr sein im Jahr 2024, ist der Anwendungsdruck in der Vergangenheit nicht so hoch gewesen. Vielleicht aber wird sich der eine oder andere daran jetzt inspirieren lassen, dass diese Playbooks der Herausforderer durchaus State of the Art sind, die wenig Fehler machen.
Ja, oder zumindest mal dazu führen, dass man sich mit dem eigenen, mit den eigenen Themen nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr Elan auseinandersetzt, weil in der Ecke sitzen und sozusagen beleidigt drauf gucken und kritisieren, das hilft halt nicht. Die Kunden stimmen ab und die stimmen halt aktuell für diese Spieler ab. Ja. Und da muss man zwischendurch Innovation.
Und die Innovation bei denen wird ja auch nicht, ich sage jetzt die und wir, aber die Innovationsseite auf der asiatischen Anbieterschaft wird sich ja auch weiter drehen. Also die Hürde jetzt zum Beispiel so, weißt du noch, wie Private Labels im Handel irgendwie von der vom Preiseinstiegssegment in Handelsmarken gegangen sind, die teilweise geführt wurden wie so eine nationale Nummer 1 oder 2. Mhm. Also diese Ja und die billigen, also die weiße Bückware ist ja heute, also nicht bei jedem Händler noch so, sag mal, erkennbar. Mhm. Oder Discount, gutes bestes Beispiel, ne? Aldi Lidl führt heute seine Marken wie eine ordentliche Marke, ja, und nicht mehr wie eine Aldi-Marke, ja, oder eine Lidl-Marke. Dieses Wissen oder diese Anwendungsfähigkeit würde ich denen jetzt auch zutrauen, dass es Private Labels gibt, die ordentlich aussehen und vielleicht auch so eine Art CRM, die nicht nur Gamification und Black Hat Neuropsycho ist, weil das ja eigentlich auch ein altes Playbook ist.
Ja,
also
absolut.
Nachkäufe zu machen. Okay. Ich bin sicher, also mit Blick auf die Zeit, ich bin sicher, dass der Teil, was können wir rein durch die Regulation irgendwie dagegen tun, dass der Teil schneller fertig ist. Aber vielleicht muss man da nochmal deutlich sagen, weil das ist ja auch immer so eine Hoffnung, ne? Egal welche Branche unter Druck kommt, immer gibt es dann irgendwo so ein Geschrei von wegen
Weltpostvertrag.
Weltpostvertrag ist der eine gesagt, haben wir auf der K5 auch schön diskutiert. Das ist auch wirklich eine Ungerechtigkeit, der Weltpostvertrag, aber er löst das Problem nicht, ne?
War übrigens auch ein Hoax, ne? Stimmte nicht.
Ja?
Ja, nee, also
ist
jeden
Fall super aufgeregt.
Ja, das ist auch gut. Ich meine, ist ja auch mal schön, wenn auch wir Älteren uns mal in Wallung bringen.
Ich habe ihn nie in Wallung gebracht.
Das war ein
stimmt. Jüngerer. Der sah aus wie Tarek Müller.
Echt? Das müssen wir nochmal rekonstruieren. Aber Fakt ist, der Weltpostvertrag ist das ist schon seit Jahren angepasst. China ist in diesem Weltpostvertrag kein Entwicklungsland mehr. Das hat der Donald Trump sogar damals erst für USA und dann auch für die anderen Länder sozusagen eingetütet, diese Veränderung. Also darauf braucht man nicht mehr hoffen. Mhm. An den Zollbestimmungen sind auch schon jetzt ganz viele Leute dran. Also natürlich ist ja auch richtig so, ne? Und dass die sich nicht an Einfuhrbestimmungen halten und dass die Artikel Plagiate zum Teil sind. Und das ist alles richtig. Mhm. Ich finde das auch völlig korrekt, dass man sich aufteilt. Ja, die einen machen die Beschwerdeführung und versuchen die Regulatorik zu aktivieren. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht alle dahin gucken und sich darauf fokussieren. Wäre auch gut, wenn zumindest ein Teil nochmal sich damit beschäftigt, was kann ich denn besser machen für meine eigenen Kunden und Kundinnen. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr gesund.
Total. Also wir fassen zusammen. Da ist, also klar, Even Level Playing Field wäre ja gut, dass also Zölle sowieso klar, IP geschützt wird. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber selbst wenn das alles da ist, ist die Herausforderung immer noch vorhanden. Weißt du, ich finde das so als Anekdote so wahnsinnig lustig. Die Phono, die Audioindustrie, hatte ja auch ein bisschen Druck, als die MP3s auch vollkommen illegal und Tauschplattformen gekommen sind. Weißt du, was bis vor kurzem immer noch als Effekt davon auf USB-Sticks GEMA-Gebühren erhoben wurde?
Wusste ich nicht, ne?
Ja? Ja, USB-Sticks und CD-Rohlinge hatten einen GEMA-Anteil, weil die natürlich damals als Träger für gebrannte ist. Ja. So, hat, glaube ich, die alte Phono-Industrie nicht gerettet.
Ich gucke nochmal nach, ich glaube nicht.
Sehr gut. Lieber Stefan, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Insbesondere haben wir heute in eine Richtung geguckt, von der ich wusste, ich weiß immer noch, dass da sehr, sehr viel ist, was ich nicht verstehe, aber du hast mir jetzt mit deiner sehr klaren Taschenlampe gezeigt, was da alles auf uns zukommt. Vor allen Dingen habe ich diese Wertschöpfungskette jetzt besser verstanden und natürlich den Marketing-Playbook. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich lasse ich nicht hier raus, ohne nochmal, dass wir diesen gemeinsamen Werbeblock machen. K5, die Konferenz Absolut. In Berlin am 25. und 26. Juni. In Berlin-Neukölln, muss man eigentlich dazu sagen.
Absolut.
Sehr ordentliche Veranstaltung. Aus meiner Sicht,
die beste Veranstaltung.
Aus meiner Sicht für alle, die sich in D2C und E-Commerce tummeln und tummeln möchten, aus meiner Sicht die führende Veranstaltung, vermutlich sogar europaweit.
Alternativlos. Also ja. Das meine ich jetzt nicht, weil ich involviert bin, sondern das ist, ich bin da ja seit 11 Jahren zahlender Gast am Anfang immer gewesen. Also und zwar aus Überzeugung, weil es inhaltlich das Event ist, wo man hin muss, ist so.
Ja, ist auch von der Art, ist nicht nur ein reines Network-Event, gutes Network, aber vor allem auch von der Wissensdichte, von der Austauschdichte für alle, die mit Endkunden in Dialog und in Geschäftsbeziehungen treten wollen, B2B als auch B2C. Von natürlich B2C ist immer noch ein bisschen prägender.
Ja.
25. 26. Juni in Berlin.
So. K5.de.
K5.de, Werbung Ende. So, und das ist alles native hier. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt, meine Abschlussfrage im Podcast heißt, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Oh, mein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Eine Sportart, eine Sprache, ein neues Geschäft.
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich mal ein vernünftiges Buch zu schreiben. Ich habe ja den Weg in die Schriftform erst vor ein paar Jahren durch einen Außenimpuls bekommen. Der Jürgen Müller vom Professionals Blog, ehemaliger Chefredakteur von der TC-Wirtschaft, der hat mich angesprochen, ob ich auch, ich kann ja quatschen, ob ich auch schreiben kann, sagen, weiß ich nicht. Das hat er, probier mal aus und dann veröffentlichen wir das. Und dann bin ich da reingekommen und habe dann auch bei der FAZ angefangen, ein bisschen was zu schreiben. Und das ist aber eine echte Challenge für jemanden, der das nicht gelernt hat. Und dann habe ich auch daraus mal ein kleines Buch gemacht. Das gibt schon es gibt ein Kindle-Buch von mir. Handeln heißt das, ja. Cool. Aber das ist, würde ich noch sagen, da übt er noch. Das wäre nochmal ein Projekt.
Ein richtiges Buch.
Mit Respekt, ja.
Ja, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ich bin sicher, das wird dir gelingen. Und ich bin sicher, dass das ein super spannendes Buch wird. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die tollen Insights und hoffentlich bis ganz bald, spätestens in Berlin.
Ich danke dir, lieber Erik.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.